Abnehmen kann ja eine echte Challenge sein. Das weiß jeder, der es mal probiert hat. Und damit meine ich jetzt nicht den inneren Schweinehund, der leider manchmal so ein bisschen stärker ist als unser Wille oder wir selbst. Ja, aber auch ein langsamer Stoffwechsel kann das Problem sein. Und das ist wirklich ein mega spannendes Thema heute bei uns im Podcast. Denn wir sind meistens selber schuld, wenn unser Stoffwechsel nicht so, ja, fit ist, wie es eigentlich sein sollte, um auch das Abnehmen zu erleichtern. Und darum wollen wir uns das heute mal etwas genauer ansehen, Alex, weil ich glaube, das ist sowas, das unterschätzen einfach auch viele.
Ja, Thorsten, definitiv super spannendes Thema, weil sich, glaube ich, auch ganz viele gar nicht unbedingt dessen bewusst sind, was ist überhaupt ein Stoffwechsel und kann ich den überhaupt beeinflussen? Die einen sagen, du musst das essen, nein, du musst den Sport machen, nein, du musst die Nahrungsergänzung unbedingt futtern. Also es gibt so viele Einflussfaktoren, von denen Leute sagen, es hat einen super Impact oder gar keinen. Und ich glaube, das ist mal ganz entscheidend, da Licht ins Dunkel zu bringen, weil es da so viele spannende Aspekte gibt. Und da wollen wir heute mal für ein bisschen Entspannung sorgen.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Damit willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe in den letzten Tagen ein sehr, sehr spannendes YouTube-Video verfolgt und da hat ein Arzt auf die häufigsten Fehler hingewiesen in puncto Stoffwechsel. Bevor wir uns das aber mal genauer anschauen und mal mit Alex diskutieren, sind das wirklich diese schlimmen Fehler, die man machen kann und vor allen Dingen, wie kann man es besser machen, müssen wir zu Beginn dieser Folge erstmal erklären, was man genau unter dem Stoffwechsel versteht und was der überhaupt mit dem Thema Abnehmen zu tun hat.
Thorsten, vorab erstmal dafür genau eine Schätzfrage. Mhm. Was meinst du, wie viele Zellen du in deinem Körper hast?
Wow, oh Gott, habe ich einen Telefonjoker oder eine Auswahlmöglichkeit?
Eine Idee, dass du ihn anrufen kannst?
So auf die Schnelle jetzt nicht, aber also ich würde mal sagen Millionen Zellen auf jeden Fall, aber 100 Millionen Zellen? Ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich noch mehr.
Es sind Billionen.
Billionen, ja, ich habe es mir fast gedacht.
Also ungefähr Hausnummer, wer Billionen sich nicht vorstellen kann, 37.000 Milliarden Zellen hast du in deinem Körper.
Na, war ich so knapp daneben, ja.
Knapp. Ist eine Hausnummer, kann man sich nicht vorstellen. Also dein Körper ist zumindest an Zellen reicher als Bill Gates, Jeff Bezos oder wer auch immer. Auf jeden Fall, das, was entscheidend ist, das ist ja letztendlich das, worum es geht. Das heißt, unser Stoffwechsel, also unser Metabolismus auch genannt, umfasst halt alle biochemischen Prozesse, die in unserem Körper ablaufen. Das heißt, wo es bei ganz vielen Gedanken natürlich immer nur um die Energie geht, aber es geht ja auch um Prozesse wie zum Beispiel das Wachstum von Zellen, Reparatur von Gewebe, Regulierung von Körperfunktionen. Und das ist halt zum einen dieser ganz klassische Grundumsatz. Der Grundumsatz ist halt die Energie, die dein Körper in Ruhe verbraucht. Das wäre der Moment, das misst man auch meistens so, also nach dem Aufstehen, im Liegen, ohne körperliche Aktivität. Also nur die reine Existenz. Und dazu kommt dann noch der Leistungsumsatz, also die Energie, die du verbrauchst durch Bewegung, durch Verdauung, das, was halt noch on top kommt. Und dafür jetzt mal eine kleine Idee. Was meinst du denn, was in deinem Körper, welche Organe am meisten Kalorien verbrauchen? Sagen wir mal so die Top 3, du kannst mal wild losraten.
Also auf jeden Fall die Muskeln, die Muskulatur, in dem Moment, wo ich mich bewege und Sport mache. Dann brauchen wir ziemlich viel Energie für unsere Verdauung und dann würde ich mal aufs Gehirn tippen, weil wir auch eine Menge rumdenken.
Ja, sehr gut. Also das war schon mal ganz stark. Also die Top 3 wirklich. Einmal das Gehirn, glauben ja ganz viele nicht, aber je nachdem, wie doll man es benutzt, ungefähr 20% unseres gesamten Energieverbrauchs geht nur fürs Denken drauf. Das ist schon mal ein riesengroßer Wert. Dann genauso ebenfalls 20% ungefähr für die Leber, weil die halt unglaublich viele Stoffwechselvorgänge im Körper steuern muss. Und dritter Aspekt, genauso wie du es gerade eben schon top geschätzt hast, Muskulatur. Ebenfalls hat auch ungefähr 20%. Also circa so knapp 2/3 unseres kompletten Energieverbrauchs geht halt für diese einzelnen Stoffwechselvorgänge in diesen einzelnen Organen drauf. Natürlich habe ich mehr körperliche Aktivität, wird seitdem entsprechend mehr. Aber das ist halt schon mal eine Hausnummer. Der Rest verteilt sich ja dann auf Niere, Herz und all die anderen Geschichten. Aber so setzt sich das Ganze erstmal grob zusammen. Und dann gibt es halt noch so kleinere Einflussfaktoren. Also wenn du jetzt in der Kälte bist, musst du natürlich die Temperatur ausgleichen, wenn du mehr körperliche Arbeit hast. Aber das sind erstmal so die groben Fakten.
Mhm. Ich habe mir besagtes YouTube-Video da angeschaut und der Mediziner, der da zum Thema Stoffwechsel spricht, der hat halt so die 7 häufigsten Fehler mal etwas genauer unter die Lupe genommen. Also ich fand, das war wirklich ein sehr, sehr interessantes Video. Und er hat da vor allen Dingen so, ja, ich sag mal, die Stoffwechselbremse Nummer 1 war für ihn das Thema Dehydration. Heißt einfach nur trinken, also beziehungsweise zu wenig trinken. Warum kann das so ein Riesenproblem sein, um, ich sag mal, unseren Stoffwechselmotor aus dem Takt zu bringen?
Ja, Dehydration oder nennen wir es mal ganz einfach austrocknen, sorgt halt wirklich davor, dass dein Stoffwechsel extrem verlangsamt wird. Das heißt, Wasser ist ja wirklich ein wesentlicher Bestandteil von allen zellulären Prozessen, die du in deinem Körper hast. Zum Beispiel auch bei der Energieerzeugung. Und wenn du in deinem Körper zu wenig Wasser hast, will der Körper natürlich Wasser sparen, weil er will das vorhandene Wasser, was du hast, nicht auch noch unnötig verlieren. Und Studien haben halt einfach gezeigt, dass eine ausreichende Hydration, also genügend Wasser im Körper, diesen Ruheenergieverbrauch sehr gut erhöhen kann. Also, um mal eine ganz einfache Hausnummer zu haben. Wenn du einen halben Liter Wasser trinkst, erhöhst du deine Stoffwechselaktivität um ungefähr 30% für die nächsten 45 Minuten ungefähr. Was bedeutet das für den Körper, um es mal einfach durchzurechnen? Wenn du 2 Liter am Tag trinkst, heißt das, du verbrennst ungefähr 100 Kalorien am Tag dadurch. Jetzt denken viele, ach, was sind 100 Kalorien? Ja, aber die Summe macht es halt aus. Also, wenn du regelmäßig genügend trinkst und wenn dir schon mal so ein halber Liter fehlt am Tag oder 1 Liter, weil manche Leute wirklich viel zu wenig trinken, macht das einen signifikanten Unterschied, weil es halt nicht nur darum geht, dass ich genügend Wasser im Körper habe, was ja allgemein gesund ist, sondern wirklich, dass der Körper sagt, ich reduziere meinen Kalorienverbrauch. Und wenn du jetzt überlegst, von 2000 Kalorien am Tag, wenn ich davon 100 Kalorien abziehe, sind das schon mal 5%. Und die Summe macht es ja letztendlich. Und ein zweiter Aspekt, der auch noch ganz wichtig ist, den viele Leute, glaube ich, auch nicht so auf dem Schirm haben, wenn ich viel trinke und wenn ich genügend Ballaststoffe in meinem Körper zuführe, gerade die wasserlöslichen, die quellen dann ja dementsprechend auf, ich habe ein viel längeres Sättigungsgefühl, deshalb sollte ich darauf auf jeden Fall achten.
Apropos Trinkmenge, was heißt das jetzt so konkret für mich oder für alle, die uns gerade hören?
Das, was so die letzten Studienergebnisse so mit sich gebracht haben, heißt ungefähr 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Also heißt jetzt bei mir, ungefähr 80 Kilo mal 30 Milliliter wären 2,4 Liter. Das sollte ich auf jeden Fall am Tag haben. Das ist jetzt bei mir wichtig. Und man kann da gerne bis 0,4 hoch, das wären jetzt schon 3,2 Liter. Das wäre schon ordentlicher Wert. Aber ich sag mal so, die 0,3 sollte es auf jeden Fall sein. Und der Rest, den würde ich dann so ein bisschen davon abhängig machen, was du noch an körperlicher Aktivität hast.
Wir bleiben mal gerade beim Thema Trinken. Jetzt könnten einige vielleicht auch sagen, naja, aber 3 Liter Wasser, boah, ist ja schon viel. Und im Sommer, da tut ja auch so ein kühles Bierchen mal gut im Garten oder ein schönes Gläschen Wein auf dem Balkon abends zum Sonnenuntergang, der sehr rar ist in diesem Sommer. Aber da ist Flüssigkeit ja nicht gleich Flüssigkeit, denn Alkohol soll ja sogar wichtige Prozesse beim Stoffwechsel ja behindern oder zumindest hemmen.
Absolut korrekt, denn Alkohol hat wirklich eine dehydrierende Wirkung und kann halt dadurch auch, und das können sich vielleicht viele noch nicht unbedingt vorstellen, die Fettverbrennung hemmen. Denn man muss sich erstmal immer auf den Plan rufen, dass Alkohol im Körper eine Art von Gift ist. Das heißt, um das Ganze abzubauen, priorisiert der Körper das, diesen Abbau, weil er sagt, ey, da ist ein Gift in meinen Körper gekommen, das ist mir jetzt viel wichtiger, als mich jetzt um meine Kohlenhydrate und Fette zu verkümmern. Das heißt, er sorgt quasi dafür, diesen Stoffwechselweg runterzufahren und seinen Abbauprozess vom Alkohol hochzufahren. Und das weiß man wirklich, dass Alkohol gerade dieses entscheidende Ding ist, den Stoffwechsel sehr stark zu reduzieren. Das haben auch schon Studien gezeigt. Und eine zweite Sache, die du ja bestimmt kennst, Alkohol und der Disco-Döner. Das ist ein klassischer Begriff, den ich ganz gerne in meinen Seminaren benutze. Aber was macht Alkohol? Alkohol erhöht Ghrelin, also das Hungerhormon. Wie viele Leute haben ja abends, wenn sie feiern waren, danach noch richtig Bock, was richtig Ungesundes, Fettiges zu essen? Und das kommt leider auch noch dazu, und das weiß man mittlerweile auch, dass Alkohol dafür sorgt, dass man eher Lust auf fettiges Essen hat. Und das macht es natürlich dann noch schwieriger, dem Ganzen zu widerstehen.
Mhm. Gerade in dem Zusammenhang, glaube ich, hat es auch so die eine oder andere Studie gegeben, oder? Weil das ja auch so ein bisschen Streitthema ist. Die einen wollen es nicht glauben, die anderen sagen, ist genau so. Also dazu gehöre ich auch. Ich kenne das auch. Wenn ich mal einen über den Durst getrunken habe, bevor ich ins Bett gehe, geht es meistens noch mal in den Kühlschrank, was Herzhaftes futtern oder so der kurze Griff in die Chipstüte und dann ab ins Bett.
Genau das ist es. Und das ist halt auch ein riesengroßes Problem. Das, was man halt aber durch Studien schon wirklich herausgefunden hat, und das hat man über wirklich, da mussten die Leute auch echt leiden, das muss man mal sagen. Also die haben wirklich 4 Wochen lang am Stück ungefähr so eine Alkoholmenge getrunken, die in so 2-3 Drinks ist. Also die haben wirklich einen Monat ich sag mal ganz pauschal, gesoffen. Das muss man wirklich so sagen. Jeden Abend sich 2, 3 Drinks reingehauen, von der Alkoholmenge her, und geschaut, was im Körper passiert. Und man hat halt wirklich herausgefunden, dass am Folgetag der Ruheenergieverbrauch ungefähr 7-10% reduziert ist. Das heißt, die haben wirklich im Vergleich zu ihrem normalen Verbrauch von, ich sag jetzt mal, 2000 Kalorien, beispielhaft nur noch 1900 oder 1800 Kalorien verbrannt. Und das ist natürlich eine Hausnummer, wenn man regelmäßig Alkohol konsumiert. Deshalb denken da viele vielleicht nicht dran und denken nur, ach, in dem Moment ist das vielleicht keine gute Idee, sondern nee, das senkt wirklich nachweislich auch über einen längeren Zeitraum den Kalorienverbrauch.
Wir haben hier im Podcast ja auch schon oft über das Kaloriendefizit gesprochen. Heißt, ich muss mehr Kalorien verbrennen, als ich aufnehme, dann funktioniert es auch mit dem Abnehmen. Aber viele denken dann, na gut, das habe ich jetzt gemacht, das funktioniert, ich nehme schön ab. Aber ein Fehler, um diesen Mediziner nochmal aus besagtem YouTube-Video zu zitieren, sei, dass viele Menschen leider keinen oder viel zu wenig Sport machen, und der würde eben unbedingt auch dazugehören. Ein reines Kaloriendefizit würde eben nicht ausreichen.
Ja, natürlich reicht immer generell ein Kaloriendefizit aus. Die Frage ist aber halt nur, wie erzeuge ich das und wie lange ist das für meinen Körper machbar? Weil er sich natürlich auch wieder an ein Kaloriendefizit irgendwann anpasst, beziehungsweise möchte ich ja vielleicht irgendwann auch mal wieder normal essen. Und Sport ist wirklich auf lange Sicht gesehen eine sehr gute Methode zum Abnehmen. Nicht kurzfristig, das muss man sich wirklich, ne, aus der Hand schmieren, das macht gar keinen Sinn. Wenn ich jetzt morgen leichter sein will, natürlich ist es dann leichter, heute einen Tag weniger zu essen, anstatt Sport zu machen. So viel Sport kann ich gar nicht machen, um das für einen Tag zu erzeugen. Aber langfristig schon. Das ist wie eine gute Geldanlage, die mir Zinsen liefert, sozusagen. Das ist ein ganz entscheidender Aspekt. Denn ich habe das selber mal für mich durchgerechnet, nur damit ihr als Hörer mal ein Beispiel habt. Es gibt so eine Formel, die sagt euch jetzt nichts, die Harris-Benedict-Formel, nach der kann man berechnen, wie viele Kalorien verbrennt man wirklich. Nicht nur in Abhängigkeit vom Gewicht, sondern Abhängigkeit von meiner Körperzusammensetzung. Und ich habe das einfach mal durchgerechnet, ich als Mann mit jetzt knapp 40 und ungefähr 80 Kilo auf der Waage. Mit meinem Körperfettanteil von 10% verbrauche ich über 1900 Kalorien in Ruhe. Also genauer gesagt 1926 Kalorien ohne körperliche Aktivität, was ich verbrauchen würde, wenn ich nur im Bett liegen würde den ganzen Tag. Stellt euch jetzt einmal vor, ich würde jetzt nicht trainieren und hätte jetzt einen Körperfettanteil, ich bin jetzt ein bisschen böse, aber von 30%. Wenn ich jetzt einen Körperfettanteil von 30% hätte, also 20% mehr Körperfett, würde das bedeuten, dass ich nur noch einen Kalorienverbrauch habe von 1580 Kalorien. 1580 im Vergleich zu 1926. Das sind, wenn wir das auf einen Monat hochrechnen, ungefähr 10.000 Kalorien, die ich mehr verbrauche als quasi der Alex in einer schlechteren Version sozusagen. Und das heißt, das ist ein Unterschied im Monat von 1,5 Kilo auf der Waage. Also entweder esse ich die nicht, dann wiege ich 1,5 Kilo weniger als mein Pendant sozusagen, oder ich darf die gerne noch essen und halte aber mein Gewicht. Egal wie wir es nun rechnen wollen, das macht einen riesengroßen Unterschied, ein Mehr an Muskulatur zu haben, was mir mehr an Kalorienverbrauch bringt.
Was ist in diesem Zusammenhang besser? Ausdauertraining, also indem ich 2-3 Mal die Woche joggen gehe, oder das Krafttraining, was ich vielleicht auch 2 oder sogar 3 Mal die Woche mache und mich mal so eine Stunde so ein bisschen mit Gewichten abrackere?
Ja, man könnte jetzt so schön immer sagen, die Mischung macht's und beides ist wichtig, aber ich sag euch eins, natürlich ist Ausdauertraining für den kurzfristigen Erfolg garantiert effektiver, in Anführungsstrichen, als ein Krafttraining. Aber, schöner Trainerspruch, hinten kackt die Ente. So, es kommt aufs Ergebnis an. Und das ist wirklich der große, große Aspekt, den man sich hinten auf die Fahne schreiben muss. Denn, ich mache jetzt mal so ein Mini-Rechenbeispiel. Wenn ich laufen gehe, habe ich ungefähr pro Stunde so mein Körpergewicht mit Faktor 9 verbrannt. Also 80 Kilo mal 9, etwas mehr als 700 Kalorien sind weg. Bei einem Krafttraining habe ich nur Faktor 6, also knapp 500 Kalorien. Da würde man natürlich sagen, Alex, empfehl all deinen Klienten laufen, laufen, laufen. Und schon geht der Spaß nach vorne. Aber natürlich verbrenne ich dann ja nur Kalorien, wenn ich laufe. Sonst aber ja nicht in Ruhe. Und wenn ihr euch aber überlegt, dass 1 Kilogramm Fett pro Tag 4-5 Kalorien verbrennt, 1 Kilogramm Muskeln aber 14-15 Kalorien verbrennt. Das ist ein riesengroßer Gamechanger. Also die dreifache Menge, wenn ich 1 Kilogramm Fett gegen Muskeln tausche, bedeutet, wenn ich 5 Kilogramm mehr Muskeln habe, das klingt jetzt für viele utopisch, das ist aber gar nicht so super viel, weil da auch extrem viel Wasseranteil mit drin ist, verbrenne ich pro Tag 75 Kalorien mehr. Und das ist ein riesengroßer Wert. Das kann ich mit nichts vergleichen. Denn wenn ich jetzt dreimal die Woche laufen gehe oder ich gehe dreimal zum Krafttraining, natürlich verbrenne ich durch Laufen ein bisschen mehr, aber was ich an zusätzlicher Energieverbrauch habe durch mein Mehr an Muskulatur, was ich einfach nur am Leben behalte, ist das ein riesengroßer Unterschied. Und das könnt ihr niemals ausgleichen. Und vor allen Dingen, was ist denn, wenn ich mal eine Woche nicht laufe? Dann habe ich ein Problem. Wenn ich eine Woche kein Krafttraining mache, finde ich es natürlich auch nicht toll als Trainer, aber habe ich halt in Ruhe immer noch meinen Kalorienverbrauch. Und deshalb immer Krafttraining priorisieren. Cardiotraining finde ich trotzdem gut, aber beides in Kombi ist schön.
Auf jeden Fall gut, um den Stoffwechsel richtig schön auf Trab zu halten. Und was, glaube ich, auch oft unterschätzt wird, ist das Thema Schlaf oder beziehungsweise schlaflose Nächte, die sich eben extrem negativ auf unseren Stoffwechsel auswirken. Da müssten wir erstmal klären, was wäre denn so die ideale Dauer zu schlafen? Früher hat man gesagt, ach Mensch, also 5 oder 6 Stunden reichen mir aus, danach bin ich wieder topfit. Andere sagen, nee, Minimum 7 Stunden. Ja, und wieder andere, die haben abends den Kopf noch so voll, die haben dann so eine total schlaflose Nacht. Also wie macht sich denn sowas beim Stoffwechsel bemerkbar?
Ja, also man weiß wirklich mittlerweile nicht mehr diese 5-6 Stunden, wie du es gerade eben schon erwähnt hast, sondern eher schon so 7 bis 8,5 Stunden. Heißt, der eine braucht vielleicht ein bisschen weniger, der andere ein bisschen mehr. Drunter wird es aber wirklich kritisch. Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Und was man auch weiß, Frauen brauchen wirklich ein bisschen länger. Also man weiß laut Studien, ungefähr 24 Minuten ist so der Schnitt. Den dürfen die Frauen quasi länger schlafen, sei ihnen gegönnt. Aber das macht halt wirklich einen großen Unterschied. Generell, wie mein Schlafverhalten sich auswirkt, auch auf meinen Stoffwechsel. Weil viele einfach nur denken, ah gut, dann bin ich halt morgen müde. So ist das Leben. Sondern nee, genügend Schlaf ist einmal ganz entscheidend für die Regulierung von Hormonen, wie zum Beispiel für Hunger und Sättigung, also Ghrelin und Leptin. Und kann natürlich auch sehr, sehr viel Cortisol in unserem Körper freisetzen. Das darf man nicht unterschätzen.
Und das heißt, so eine Nacht, in der man nicht geschlafen hat oder schlecht geschlafen hat, daraus resultiert im Grunde dann auch die miese Laune dementsprechend, weil eben alles irgendwie aus dem Gleichgewicht ist.
Ja, sind halt wirklich viele Faktoren. Denn eine schlaflose Nacht schon, das hat man auch wirklich in Studien bewiesen, da male ich jetzt nicht den Teufel an die Wand, kann schon dafür sorgen, den Stoffwechsel negativ zu beeinflussen. Denn einmal erhöht der Schlafmangel den Cortisolspiegel. Und das ist ja so ein Stresshormon, das den Stoffwechsel wirklich verlangsamt und den Appetit steigert. Das ist halt ein ganz entscheidender Aspekt. Chronischer Schlafmangel kann halt auch wirklich dazu führen, eine Insulinresistenz zu fördern. Und das haben wir schon häufiger besprochen. Das wollen wir unbedingt nicht, denn wir wollen ja insulinsensitiv sein, nicht insulinresistent. Und kann halt damit auch das Risiko für Fettleibigkeit, Diabetes Typ 2 erhöhen. Also all diese negativen Aspekte, die wir vermeiden wollen. Man hat halt wirklich durch Studien herausgefunden, dass schon eine Nacht unzureichender Schlaf am nachfolgenden Tag die Insulinsensitivität um 25% reduziert. Und das ist ein ganz super spannender und wichtiger Aspekt.
Wo wir gerade schon so beim Schlafmangel sind und den negativen Auswirkungen, müssen wir uns auch mal den bösen Stress angucken. Auch über den haben wir im Podcast ja schon mehrfach gesprochen. Wir haben allerdings ein bisschen differenziert, also zwischen diesem positiven Stress und dem negativen Stress. Positiv, ich bin irgendwie voller Tatendrang, mache Dinge, die mir totalen Spaß machen, die sich dann nachweislich auch besser auf den Körper und die Psyche auswirken. Und dann gibt es halt so den negativen Stress, der eine Menge Zeitdruck verursacht. Ursacht, der uns einfach auch müde macht. Danach fühlen wir uns ja irgendwie auch so ein bisschen ausgepowert. Kann der Körper da wirklich so unterscheiden, dass man im Endeffekt sagen kann, guck mal, der positive Stress hat deinem Stoffwechsel gar nichts ausgemacht und der ganze fiese Stress, der hat da schon ordentlich in die Kerbe gehauen.
Ja, definitiv. Denn du kannst jetzt an positiven Stress denken. Meinetwegen was auch immer, ein Kumpel ruft dich an und sagt, ey, Thorsten, ich habe noch 2 Karten fürs EM-Finale, wenn du in einer halben Stunde hier bist, kannst du die haben. So, auf einmal wirst du sprinten wie ein junger Gott und sagen, los, los, los. Und dieser positive Stress, dieser Eustress, der in die Situationen herauftritt, die herausfordernd sind, aber für dich bewältigbar sind und ein super tolles Ergebnis in weißer Voraussicht für dich haben, wo du gerne unbedingt darauf hinarbeiten möchtest. Das sorgt natürlich dafür, dass Adrenalin freigesetzt wird. Aber das ist ja auch wichtig, weil jetzt willst du Energie haben, das pusht dich total. Aber, und das ist eigentlich das große Problem, dieser negative, andauernde Stress, dieser Distress, der ist halt wirklich chronisch, oft überwältigend. Also wirklich so dieses klassische, ich bin bei der Arbeit kontinuierlich in ja, einer Überarbeitungssituation oder ich komme den Aufgaben nicht mehr hinterher, ich kann das alles nicht bewältigen. Und diese erhöhte Produktion von Cortisol, diesem klassischen, ich nenne es mal Langzeitstresshormon, das ist wirklich schwer für den Körper, damit umzugehen. Denn das hat mehrere Auswirkungen. Das heißt zum einen, wenn du dafür sorgst, ob das nun der Schlafmangel war oder dein Alltag, wie du es nun schaffst, böse gesagt, deinen Cortisolspiegel zu erhöhen, dass deine Insulinwirkung gehemmt wird. Dann sorgt es dafür für ein Ungleichgewicht bei diesen Hungerstoffwechselhormonen, also Leptin, Ghrelin. Und das sorgt natürlich dafür, dass wenn du wirklich weniger geschlafen hast, du automatisch mehr Hunger hast. Und, das ist auch super spannend, das Ganze beeinflusst auch deinen Blutzuckerspiegel. Das heißt, automatisch sagt dein Körper, hey, ich bin der Typ, der schon wieder Lust hat auf die nächste Heißhungerattacke und das Ganze schwanken lässt. Und so kommst du halt wirklich in so einen Kreislauf, wo der Körper sagt, okay, es gibt so viele negative Einflussfaktoren durch chronischen Stress, dass du so viele Baustellen hast. Also sowohl den Blutzuckerspiegel, als auch dein Hungersättigungsgefühl, als auch natürlich, was damit einhergeht. Weil sind wir mal ganz ehrlich, bist du müde, wirst du dich am nächsten Tag großartig bewegen oder zum Sport gehen? Wahrscheinlich nicht unbedingt. Das heißt, all diese Faktoren sorgen halt wirklich dafür, dass der Körper sehr, sehr schnell geneigt ist, ganz viele Kalorien leider nicht zu verbrennen.
Also chronischer Stress, schlecht für den Stoffwechsel, haben wir uns gemerkt und auf die Fahne geschrieben. Und diese fiesen Heißhungerattacken, die ja oft dadurch entstehen, ja, die führen halt zu diesen typischen Ernährungsfehlern, die wir alle machen. Ob es nun das Süße oder Herzhafte ist nach einer durchzechten Nacht oder nach einem langen Abend mit ein bisschen mehr Alkohol. Und diese hochverarbeiteten Lebensmittel, zu denen wir dann oft greifen, die haben wir auch hier schon im Podcast mal so ein bisschen näher angeschaut oder auch in verschiedenen Fernsehreportagen. Ja, das sind natürlich viele Kalorien, die da in unseren Körper kommen. Und das heißt natürlich so ein totaler Overload eigentlich an Kalorien. Und das wiederum hat, würde ich jetzt mal sagen, nach dem, was du so eben Schönes erklärt hast, auch massive Auswirkungen auf den Stoffwechsel.
Ja, denn das große Problem ist ja nicht unbedingt die vielen Kalorien, sondern eher, wie sie dem Körper zugeführt werden, also in leerer Form. Das heißt, dass sie einmal sehr, sehr schnell verstoffwechselt werden, der Blutzuckerspiegel rast nach oben und fällt natürlich dann schnell wieder. Das ist das erste große Problem. Und das zweite Problem, was eigentlich noch viel größer ist, ist dieser extreme Nährstoffmangel. Also eine hohe Kaloriendichte, aber eine geringe Nährstoffdichte. Und das ist ein riesengroßes Problem, weil der Körper dann natürlich sagt, ey, gib mir mehr davon. Nicht, weil er unbedingt genau das schlechte Essen mehr haben möchte, sondern gib mir allgemein bitte mehr Essen, weil ich mehr Nährstoffe brauche. Und jetzt mal böse gesagt, der Körper ist halt leider nicht so schlau und sagt halt, ey, gib mir einfach mehr, dann komme ich damit auch schon irgendwie klar. Anstatt, wenn er jetzt etwas super Gesundes hat und sagt, oh, da waren alle Mineralien, das ganze Magnesium, Kalium, Calcium, was ich für meinen Körper brauche, drin. Sondern nee, er sagt dann einfach, ja gut, dann nehme ich halt vom Schlechten mehr. Also iss bitte weiter. Das heißt, habe ich mir den ersten Burger geholt, stelle ich mich vielleicht nochmal an und hole mir den zweiten Burger. Das macht es dann natürlich extra schwer. Und das hat man auch schon durch ganz interessante Studien bewiesen, ob das nun bei Männern ist, bei Frauen ist, aber dass zum Beispiel auch der Mangel an Fettsäuren dazu führen kann, dass der Körper sehr starke Heißhungerattacken entwickelt, weil er keine gesunden Fette bekommt, sondern nur diese, haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, Transfette, gesättigten Fette, die er alle halt nicht haben möchte und deshalb halt eigentlich immer weiter essen möchte. Und dann ist natürlich ganz schwer, diesen Zyklus zu unterbrechen mit noch mehr ungesundem Essen.
Das Schöne ist ja, wir haben es im Grunde selber in der Hand. Unser Verhalten wirkt sich halt entweder positiv oder negativ auf das alles aus, vor allen Dingen auf den Stoffwechsel. Und in der heutigen Folge möchten wir einfach schauen, was können wir Gutes tun, damit sich unser Stoffwechsel gut fühlt. Und da möchte ich jetzt mal so auf die Mahlzeiten eingehen, beziehungsweise auf die Zeiten, an denen wir essen. Also gehen wir mal von diesen drei Hauptmahlzeiten klassisch aus, morgens, mittags, abends. Viele sagen zum Beispiel, ich brauche morgens gute, gehaltvolle Frühstück, ansonsten kann ich nicht denken, ich komme nicht in die Gänge. Die anderen sagen, nee, ich kann so früh nicht essen, ich schlafe lieber die halbe Stunde länger und gucke dann mal, wenn ich im Büro sitze oder auf der Arbeit bin, dann hole ich mir dann ein Brötchen oder was auch immer. Wie mache ich es denn richtig im Sinne des guten Stoffwechsels?
Ja, ich habe mal ganz viele Studien dazu gewälzt und es hat eigentlich nur noch mal das bestätigt, was ich eigentlich schon wusste, aber ich habe super interessante Studien dazu noch mal gefunden. Davon möchte ich mal so ein paar mit euch teilen. Denn eine Sache kann ich auf jeden Fall sagen. Es ist nicht unbedingt super entscheidend, wann jetzt das Frühstück kommt, aber ob es ein Frühstück gibt oder halt nicht. Denn es gibt viele extrem interessante Studien, dass ihr mal ein paar davon gehört habt. Bei der ersten hat man ausprobiert, wie es ist, wenn ich ein sehr reichhaltiges Frühstück habe. Das heißt, man hat Frauen genommen, in der Studie waren es halt nur Frauen, aber da ging es halt generell darum, dass man 700 Kalorien zum Frühstück dem Körper zuführt oder 700 Kalorien zum Abendessen und was das mit dem Rest des Tages für einen Körper bedeutet. Und die Frühstücksgruppe hat nach 12 Wochen 11% des Körpergewichts reduziert und die Abendessengruppe, also die abends sehr viele Kalorien dem Körper zugeführt hat, nur 4%. Das heißt, das hat einfach dafür gesorgt, dass die im Tagesverlauf dann dementsprechend wesentlich weniger gegessen haben, wenn es ein reichhaltiges Frühstück gab. Und dann habe ich nochmal zwei, drei andere Studien gewälzt und da ging es darum, inwieweit sich das Ganze verändert über den Tagesverlauf, also von der einen Mahlzeit direkt zur nächsten Mahlzeit. Und dabei hat man gesehen, wenn ich ein ausreichend sättigendes Frühstück habe, wird danach die Mahlzeit, also das Mittagessen, die direkt danach folgt, ungefähr 200 Kalorien weniger sein. Und das finde ich ein super spannender Aspekt. Also dieser klassische Satz, Frühstücke morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein Edelmann, abends wie ein Bettler oder wie auch immer man den nun nennen möchte, der stimmt immer noch. Denn das ist ganz, ganz spannend. Aber was halt noch wichtiger ist, und das sollte man sich auch auf jeden Fall auf die Fahne schreiben, es muss ein Frühstück sein, was möglichst auch ein paar Ballaststoffe hat. Also das heißt, dann nicht die leeren Cornflakes da sozusagen hinstellen. Damit komme ich jetzt halt nicht weit. Denn allein Ballaststoffe machen schon einen riesengroßen Unterschied. Heißt, man hat nämlich eine Studie gemacht, bei der man einmal ein ballaststoffreiches Frühstück mit einem ballaststoffarmen Frühstück verglichen hat. Das heißt, die eine Gruppe hatte knapp 25 Gramm Ballaststoffe im Frühstück und die andere nur 5 Gramm. Und das führte dazu, dass die ballaststoffreiche Gruppe beim Mittagessen ca. 30% weniger Kalorien zugeführt hat. Und das ist ja ein riesengroßer Wert. Wenn du jetzt überlegst, eine Mahlzeit ist, was weiß ich, 600 Kalorien, haben die halt nur ungefähr 400 Kalorien oder ein bisschen mehr dem Körper zugeführt, waren aber trotzdem bei dem gleichen Sättigungsgefühl. Und das finde ich super spannend. Also es scheint wirklich zu sein, wer ausreichend frühstückt, hat einen riesengroßen Mehreffekt.
Super spannend. Besser abnehmen, wenn der Stoffwechsel richtig gut auf Touren ist. Das ist heute unser Thema. Es waren ganz, ganz viele tolle Tipps von Alex dabei. Ob das nun die Stressreduzierung ist, ob es ein gesunder Schlaf ist oder einfach ja so ein bisschen mehr Kraftsport. Das alles nochmal zusammengefasst für euch jetzt in unseren 5 Tipps für deine Gesundheit.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Ja, Tipp Nummer 1. Bitte ausreichend trinken. Können sich viele vielleicht nicht vorstellen. Auch der halbe Liter macht schon einen Unterschied. Deshalb probiert bitte immer auf ungefähr euer Körpergewicht mal ungefähr 30 Milliliter zu kommen, also bei 80 Kilo ungefähr 2,4 Liter, dann seid ihr schon mal auf der sicheren Seite. Tipp Nummer 2. Bewegen, bewegen, bewegen. Und bitte sowohl Kraft- als auch Ausdauertraining. Ihr wisst, ich bin ein riesengroßer Krafttrainingsfan. Hat nichts damit zu tun, dass ich nicht laufen kann oder nicht will. Ich habe mein Leben lang Fußball gespielt, das funktioniert schon. Aber das, was ich an Kalorienverbrauch habe durch ein Krafttraining, ist ein riesengroßer Gamechanger. Vor allen Dingen ist das mein Zinseszinseffekt. Das ist wie eine Summe, die ich auf der Bank geparkt habe. Wenn ich mal eine Woche nicht laufen gehe oder Ähnliches nicht mache, habe ich trotzdem einen extrem hohen Kalorienverbrauch in Ruhe, den halt der klassische Ausdauersportler so in der Form nicht hat. Deshalb bitte sowohl Krafttraining als auch Ausdauertraining. Tipp Nummer 3. Genügend Schlaf. Können sich vielleicht viele nicht vorstellen oder viele ja, verehren das, total wenig Schlaf zu brauchen. Leute, nee, ganz ehrlich, euer Körper braucht unbedingt ausreichend Schlaf. Und man weiß das nicht nur für kognitive Fähigkeiten, für eure Denkleistung, sondern auch wirklich für euren Körper, für euren Stoffwechsel, für die ganzen Prozesse, auch was hormonelle Bereiche angeht, ist das so, so wichtig. Deshalb probiert bitte auf mindestens 7 bis 8 Stunden Schlaf zu kommen. Euer Körper wird es euch danken. Tipp Nummer 4 bezüglich der Ernährung. Bitte, bitte, bitte keine leeren Kohlenhydrate reinschmeißen, keine hochverarbeiteten Lebensmittel. Der Körper giert danach, genügend Nährstoffe zu bekommen. Das habe ich aber nur, wenn ich eine möglichst hohe Nährstoffdichte habe und am besten auch parallel eine relativ geringe Energiedichte. Sonst ist die nächste Heißhungerattacke vorprogrammiert und ich schaufel unnötig Kalorien in mich rein. Das Schlimmste ist, ich habe vielleicht immer noch Hunger und bin dann noch unzufrieden und trotzdem schon über meinem normalen Kalorienbedarf. Und der letzte Tipp ist mir nochmal ganz wichtig. Die Summe macht's. Die Summe ist ganz entscheidend, weil viele denken jetzt, ach, hier 3%, da 4%, dort nochmal 5%. Nein, das Entscheidende ist, wenn ich überlege, wenn ich ausreichend trinke, verbrauche ich 5% mehr Kalorien. Wenn ich weniger Alkohol trinke, sinkt mein Grundumsatz nicht um 7 bis 10%. Wenn ich genügend Sport mache, erhöhe ich das auch nochmal um 1-200 Kalorien am Tag. Am Ende des Tages ist es eine Summe von allem. Und wenn das alles dafür sorgt, dass ich zum Beispiel, wie ich es in meinem Fall ja sagen kann, locker 500-600 Kalorien mehr verbrenne pro Tag als meine Artgenossen. Ey, das ist eine Mahlzeit pro Tag mehr, die ich essen könnte oder wenn ich es lasse, die ich weniger auf der Waage habe. Und deshalb wirklich Kleinvieh macht Mist, das ist bei unserem Stoffwechsel so, so entscheidend.
Tolle Tipps und noch mehr Tipps und mehr Informationen rund um unseren Podcast Gesund gefragt findet ihr bei Instagram. Podcast Gesund gefragt heißen wir da, alles zusammengeschrieben. Schaut mal vorbei, folgt uns gerne und empfehlt uns auch gerne weiter. Jetzt könntet ihr sagen, mein Gott, ich höre euch jede Woche, warum soll ich noch auf Instagram? Ganz einfache Antwort, weil da der direkte Kontakt besteht. Es gibt immer viele Fragen, auf die Alex da nochmal sehr ausführlich antwortet und da ist die Freude bei euch immer sehr groß. Und das Schöne ist, wir bekommen auch regelmäßig kleine Inspirationen für neue Themen, beispielsweise das Thema Wechseljahre, Alex, war jetzt mal der Wunsch, den wir über Insta bekommen haben.
Ja, finde ich auch super spannend und auch ein ganz wichtiges Thema, weil viele das, glaube ich, immer so ein bisschen vernachlässigen oder sich gar nicht unbedingt vorstellen können, was damit auf sich hat. Und da bin ich schon ganz gespannt, weil wir uns da auch noch mal einen Gast mit ans Mikrofon holen. Deshalb freue ich mich schon sehr auf das Thema.
Genau, und dieser Gast wird natürlich weiblich sein, weil was sollen zwei Kerle über die Wechseljahre reden und philosophieren? Da wird es einen prominenten Gast in dieser Folge geben und ich glaube, das wird euch ganz gut gefallen. In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit. Empfiehlt uns, wie gesagt, gerne weiter und bleibt gesund.
Das war Gesund gefragt, der Expertentalk mit Thorsten Slegers und Alexander Nicolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.